HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Der Ägypter Ala al-Aswani ist Zahnarzt, Journalist und Schriftsteller. Er lebt in New York. Al-Aswani beteiligt sich aktiv an der Oppositionsbewegung Kifaya, die das Leid Ägyptens den korrupten Eliten zuschreibt und den Staat und die religiösen Autoritäten herausfordert. Sein aktueller Roman »Die Republik der Träumer« wurde in Ägypten verboten. Jetzt ist die arabische Revolution bereits 10 Jahre her. Wir können uns noch an die riesigen und lang anhaltenden Demonstrationen auf dem Tahrirplatz in Kairo erinnern. Der Autor Ala al-Aswani hatte sich daran beteiligt. Nun hat er einen Roman über diese Zeit geschrieben. Dorothee Meyer-Karwick, wie ist er das Thema angegangen?
Ja, er schildert das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, er nimmt diverse Personen in den Fokus, die alle irgendwie miteinander zu tun haben, gewollt oder auch ungewollt. Da gibt's einmal den Geheimdienstchef, Generalmajor Afshani, dann seine Tochter Dania, die studiert Medizin und ist auch für die Revolution. Ihr Freund Khalid ist ebenfalls Medizinstudent und dessen Vater ist ein armer Fahrer. Von einem Leiter einer Fabrik, die auch in den Revolutionstrubel gerät. Dort arbeitet auch Maaßen, ein Gewerkschaftler. Und der lernt wiederum bei den Demonstrationen eine Lehrerin kennen, Asma. Dann gibt's noch den Kopten Ashraf, einen älteren Schauspieler, der keine Rollen mehr bekommt, aber aus reicher Familie stammt. Und der sieht vom Balkon aus dann die Gewalt gegen die Demonstration auf diesem Tahrirplatz und unterstützt von da an die Demonstranten. Und dann gibt es noch Nuri, eine bekannte Moderatorin, die über das staatliche Fernsehen Lügen über die Demonstranten verbreitet. Und noch diverse andere Personen. Also es ist ein dichtes Gefüge und das beschreibt dann die ganze Komplexität dieser unruhigen Zeit damals.
Das klingt wirklich komplex. Kann man denn überhaupt noch folgen?
Also ich finde schon, es ist unglaublich spannend geschrieben und auch gut miteinander verwoben. Also jeweils eine Person rückt dann wieder für einige Zeit so in den Mittelpunkt, dann kommt die andere wieder dran. Also ich bin sehr gebannt dran geblieben, obwohl es ja also gut 15 Stunden Hörzeit sind. Das hat mich richtig gefesselt.
Jetzt sind 15 Stunden aber wirklich lang. Da muss doch der Anfang schon gut reinziehen.
Ja, das tut er auch. Und da hören wir gleich mal rein. Der Roman beginnt mit dem Morgenritual des Geheimdienstchefs Generalmajor Afshani. Es ist so eine Achterbahn der Eindrücke, die man da bekommt. Er hat so einen ganz regelmäßigen Tagesablauf. Beginnt mit dem Morgengebet in einer Moschee. Dann kehrt er nach Hause zurück zum Frühstück. Dann folgt der Beischlaf mit der eigenen Frau, unterstützt durch Pornos, dann die Fahrt zur Arbeitsstelle. Dort geht er in den Keller der Geheimdienstzentrale und das ist der Folterkeller. Da wird gerade ein Mann gefoltert, der angeblich einen Umsturz von Mubarak plant. Und dieser Mann will aber partout nichts sagen. Dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt und zwar interpretiert vom Schauspieler Torben Kessler.
Haben Sie Mitleid mit mir, Pascha? Keuchte der Mann. Hab Mitleid mit dir selbst und rede. Exzellenz, ich weiß doch nichts. Das war der Zeitpunkt, an dem Oberstleutnant Tarik spürbar ärgerlich brüllte: Beim Leben deiner Mutter, du Hurensohn! Was wiederum ein Zeichen sein musste, denn einer der Gehilfen beugte sich nun über einen großen schwarzen Apparat, der an eine Klimaanlage erinnerte, steckte ein dickes Kabel hinein, das in zwei blanken Metallklammern endete, und befestigte diese an den Hoden des Mannes. Dann drückte er auf einen Knopf an dem Apparat, und der Mann erbebte am ganzen Leib und stieß mehrere aufeinanderfolgende gellende Schreie aus, die durch das Gewölbe hallten. Es folgten noch etliche Stromstöße, bis der Generalmajor mit der Hand ein Zeichen machte und mit einer Stimme wie ein Donner brüllte: »Wir haben deine Frau Marwa hergebracht.« Ich schwöre bei Gott, du Hurensohn, wenn du jetzt nicht redest, werde ich die Soldaten sie vor deinen Augen bespringen lassen. Ihr versündigt euch, brüllte der Mann. Al-Wani warf den Gehilfen einen Blick zu, worauf diese nach draußen hasteten, und als sie wiederkamen, hielten sie mit eisernem Griff eine Frau in einem weiten zerrissenen Hausgewand, die Haare zerzaust und das Gesicht von Schlägen entstellt. Als sie unter den Hieben der Soldaten erneut aufschrie, erkannte der Gefangene sie an der Stimme und brüllte: Lasst mir meine Ehre! Doch der Generalmajor bellte: Zieht sie aus.
Tja, und dann redet der Gefolterte.
Hab ich das richtig gehört? Der Gefolterte zeigt kein Mitleid mit seiner Frau, sondern hat Angst um seine Ehre?
Ja, das ist so. Natürlich ist es schrecklich, was ihm geschieht, aber es macht einen schon auch ein bisschen fassungslos, dieses Frauenbild. Mit diesem Frauenbild hat auch Dania zu kämpfen, die Tochter des Geheimdienstchefs. Sie hat offensichtlich keine Ahnung von den Folterungen. Sie liebt ihren Vater, aber ist eben auch für die Revolution und lässt sich auch durch ihren Vater nicht davon abbringen, auf diesen Tahrirplatz zu gehen. Immerhin darf sie ja studieren und als angehende Ärztin geht sie dorthin mit ihrem Freund Khalid. Sie wollen auf dem Platz Verwundete versorgen, haben alle extra auch einen weißen Arztkittel angezogen, damit man sie als Ärzte erkennt. Das Militär will den Platz räumen und die Situation eskaliert.
Als die Soldaten begannen, auf die Demonstranten einzuprügeln, zahlten diese mit Faustschlägen und Tritten zurück, bis ein wildes Handgemenge im Gange war. Khalid aber machte ein paar Schritte auf das Polizeifahrzeug zu und schrie: »Herr Offizier! Was Sie auch unternehmen, Sie werden nicht auf den Platz gelangen!« Das Gesicht des Offiziers verfinsterte sich, und für einen Moment schien es, als wollte er etwas erwidern, aber stattdessen senkte er nur den Kopf, zog dann seine Pistole und gab einen Schuss ab. Einen einzigen Schuss, dessen Knall dröhnte und sich ausbreitete wie ein Lauffeuer. Dania hörte Khalid aufschreien. Ein langgezogenes »Aha!« wie aus den Tiefen einer Höhle, als würde er irgendeine Entdeckung verkünden. Dann brach Khalid zusammen. Dania stürzte zu ihm und beugte sich über ihn. Sein Gesicht wirkte seltsam friedlich und zugleich, als sei ein unvollendeter Ausdruck darauf erstarrt, als sei er mitten im Satz unterbrochen worden, als wollte er noch etwas sagen, hätte aber keine Zeit mehr gehabt. Die Kugel hatte mitten auf der Stirn ein Loch hinterlassen, aus dem jetzt das Blut schwallweise hervorströmte.
Tja, die Folgen dieses Mords an Khalid sind dann ein wichtiger Handlungsstrang dieses Romans.
Das klingt jetzt alles äußerst brutal. Für diesen Roman braucht man offensichtlich starke Nerven.
Ja, absolut. Also es ist ja auch ein Roman, der viel über den Umgang mit Frauen in Ägypten verrät. Also wie Haushaltshilfen behandelt werden, die werden auch als Dienerinnen bezeichnet. Wie reiche, angesehene Männer mehrere Frauen heiraten. Und zwar nicht unbedingt ist das in deren Sinne dann beschrieben wird, auch wie einige Demonstrantinnen, die verhaftet werden, sich nackt ausziehen und sich darauf untersuchen lassen müssen, ob sie noch Jungfrau sind. Dabei können dann viele Männer zusehen. Also es wird immer wieder versucht, auch Frauen zu demütigen.
Mubarak wurde dann ja doch abgesetzt. Aber für die Frauen brachte das ja wohl nicht viel, oder?
Nein, denn die Muslimbrüder haben ja erstmal die Oberhand gewonnen und haben das dann in ihrem Sinne die Rechte der Frauen noch weiter beschnitten. Es gelingt den Herrschern dann aber auch, mit Hilfe des Fernsehens die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Revolution von außen, also beispielsweise von den Israelis, gesteuert und bezahlt wurde und nur zu Unfrieden führt, sodass dann die Revolutionäre, die demokratische Strukturen aufbauen wollten, in Misskredit geraten. Der Roman endet dann mit diesem Frust der Revolutionäre, die erkennen müssen, dass das eigene Volk sich gegen sie gewandt hat. Einige der Revolutionäre landen dann im Gefängnis, andere können gerade noch ins Exil fliehen. Und der Vater des getöteten Khalid hat dann seinen ganz eigenen Weg, mit dem Tod des geliebten Sohnes umzugehen. Das ist nochmal ein sehr bitterböses Ende.
Sie haben es ja schon gesagt, der Roman hat Sie gefesselt. Inwieweit trägt Torben Kessler dazu bei?
Also ich finde, wenn Torben Kessler liest, dann freut mich das schon. Das ist für mich eine sichere Bank. Gerade für diesen spannenden Roman mit so einem Hauch von Sarkasmus, also den kann Torben Kessler wunderbar ausspielen. Er kann aber auch so durch leichte Nuancen in der Stimme die Spannung unterstreichen. Und ich finde auch, er vermag es sehr gut, ohne Übertreibung, Dialoge zu vermitteln. Also ich habe mich immer mitten im Geschehen gefühlt, fand das einfach großartig.
Ala al-Aswani, die Republik der Träumer. Aus dem Arabischen von Markus Lemke, gesprochen von Torben Kessler. Drei MP3-CDs haben eine Dauer von etwas über 15 Stunden, kosten 25 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg erschienen.